DR Power Equipment has given homeowners the power to do more with powerful field and brush mowers capable of clearing acres of grass and brush. Trimmers that deliver up to 5 times more power than any ordinary handheld model. And chippers that turn nuisance brush piles into beneficial mulch. Start doing more this season with equipment from DR Power. Visit drpower.com today and shop the sale.
Wunderschönen guten Tag zu einer neuen, wiederholt stattfindenden, regelmäßig produzierten, heiß aufgebrühten, köstlich riechenden Folge Alman Arabica. Boah, das waren jetzt aber viele Bezeichnungen. Ich bin natürlich nicht alleine hier. Ich bin's, Stay. Irgendwer schaltet ein. Ich höre den Podcast jetzt schon seit 200 Folgen und die sagen einfach nicht, wer sie sind. Ich bin Stay und mir direkt zugeschaltet ist, der Esel nennt sich immer zuerst und dazu stehe ich auch, ist der andere Esel, Karl, hallo.
Hallo, ich bin Karl, ich bin nicht Stay.
Man erkennt uns daran. Vielleicht sollten wir das öfter sagen, einfach damit die Leute uns auseinanderhalten können.
Man erkennt uns folgendermaßen, Stay geht gottlos auf Mutter, ich gehe gottlos auf Staat.
Auf jeden Staat.
Außer auf einen. Und da sind wir direkt beim ersten Thema. Hast du die Blitzmeldung mitbekommen?
Oh nein, was? Welchen Einstart?
Warte mal, heute, die Blitzmeldung? Heute hat das Innenministerium übertrieben. Also ich bin ja sowieso kein riesiger Fan des Innenministeriums, aus Gründen, die ich jetzt hier aus Verfassungsschutzgründen anderen Gründen nicht erwähnen möchte, aber...
Der Podcast wird auch eh von denen gehört, jetzt mal ganz ehrlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Grüße gehen raus in den Verfassungsschutz, der die linksextremistische Bewegung von Alman Arabica kontrolliert.
Sommer Helmut, hast du schon den linken Schmier-Podcast diese Woche angehört?
Na ja, klar. Den linken Schmier-Podcast.
Über was haben die denn diese Woche geredet? Na, die scheinen den Storn stürzen zu wollen. Die machen irgend so eine Art WrestleMania.
die catchen den Staat zu Grund und Böden.
Die wollen die Kindern auch.
Ich weiß, was du, ich glaube, da, wir sind direkt im Saft drinne.
Wir sind direkt im Saft.
Heute Innenminister Dobrindt hat seine erste, du kannst gleich verkünden, hat seine erste befähigte Entscheidung getroffen. Die zweite. Das erste war, also wir müssen über die Grenzen sichern, Bundespolizisten an die Grenzen. Das war die erste. Aber was war die zweite, Karl?
Die zweite war, dass ein Angriff auf uns alle stattgefunden hat. Genossinnen und Genossen, ich sage das nur selten, aber heute Morgen wurden wir alle attackiert. Und zwar wurde...
Freiheitliche Begriffe.
Ja, wurde Freiheit. Peter Fitzek inhaftiert und das Königreich Deutschland verboten.
Peter Fitzek war doch schon in Haft.
Nee.
Nee? War der
Peter
frei?
Peter Fitzek war auf freiem Fuß, wie ein freier König.
Oh nein. Also das Königreich Deutschland wurde verboten. Jetzt ist das... Ich möchte ganz kurz, das Königreich Deutschland wurde verboten. Hallo,
nur weil die ein bisschen antisemitisch sind oder was?
Ja, nur weil die nicht nur Juden, in Anführungsstrichen, warum die Juden Fragezeichen stellen, oh Gott. Und das so ein bisschen komisch finden alles mit den Juden.
Ja.
Nur weil die ihre freie Meinungsäußerung
aus klassisch völkischer Sicht, könnte man sagen. Peter Fitzek ist jemand, der der Meinung ist, dass der Jude an sich niemals so ganz treu sein kann dem eigenen Land gegenüber.
Gute Nachrichten. Alman Arabica kann es verkünden, wenn ich es noch nicht gehört habe, ja. Das Königreich Deutschland wurde verboten, ja. Gut, sehr, sehr gut.
Und die hatten einen guten Run, ne? Also ich möchte auch an der Stelle einfach gratulieren. Ich möchte dem Königreich Deutschland gratulieren, weil die hatten einen echt guten Run. Wann haben die sich gegründet?
Vor über zehn Jahren, habe ich das Königreich Deutschland das erste Mal gehört.
Vor über 10 Jahren, glaube ich, haben die sich gegründet.
Ja, also ich glaube auch, dass wir so 2013 das erste Mal vom Königreich Deutschland
locker
gehört
haben. Locker gibt es die länger 2012. Als die AfD. Locker gibt es die länger als die AfD. Ja. Ich habe jetzt keinen Bock zu recherchieren, aber deswegen mache ich sie Asmongold, der größte politische Streamer auf diesem Planeten.
Ist wahrscheinlich so.
Nee, Asmongold ist noch viel besser. Asmongold sagt, macht irgendeine Aussage und sagt dann, wenn es dafür Belege gibt, dann ist es so und wenn nicht, dann nicht. Deswegen sage ich einfach, das Königreich Deutschland gibt es länger als die AfD und die hatten einen richtig guten Run. die hatten diese königlichen Reichsbanken, wo ich ein riesiger Fan davon gewesen bin und auch immer noch bin.
Ja.
Die haben eine eigene Währung eingeführt und haben dann einfach alte Bäckereien gekauft überall in Ostdeutschland und haben da Bankfilialen eröffnet. Und dagegen wurde schon vorgegangen, also
die durften keine Banken mehr machen, ja.
Der Finanzdienstleistungssektor Deutschlands hat schon gesagt, nee, also das mit dem Judenhassen und die Rothschilds für alles verantwortlich machen und auch ein bisschen skeptisch gegenüber Herrn Soros zu sein, das ist schon in Ordnung. Und auch ansonsten ist halt sich selber als König krönen und so ein faschistisches Reich aufbauen eigentlich ganz knorke.
So in den Kapitalmarkt eingreifen, aber, das geht nicht.
Aber wehe, ihr greift das Inlandskapital an, ihr dreckigen Schweine, da wird sofort gegen vorgegangen. Gegen die Banken wird schon sehr lange was gemacht, ne? Auch gegen die Engel. Ja. Ist ja auch meine präferierte Währung.
Ich muss ganz ehrlich sagen, in meinem Stream wird immer noch via Engelcoin
bezahlt. Ja, ich bei mir auch.
In meinem Stream, ganz ehrlich, die Twitch-Punkte heißen immer noch Engelcoins, glaube ich.
Wirklich?
Das sind immer noch, ja, das sind immer noch Engel. Wir werden immer noch mit Engelmarken, werden wir da immer
Das finde ich witzig, ne? Das finde ich sehr, sehr witzig. Ich bin ein riesiger Fan von den Engeln und auch riesiger Fan von den Reichsbanken. Neben den großen Errungenschaften im Finanzdienstleistungssektor hatten die natürlich auch eine eigene Krankenkasse. Und diese Krankenkasse, die konnte man abschließen, bot dann allerdings nur esoterische Seminare zur Selbstheilung an. Also auch da hat man einfach gut Acht gegeben auf die Mitglieder des eigenen Reiches, auf die Anhänger des eigenen Reiches. Die haben viel lustige Sachen gemacht, die haben Schlösser gekauft,
das ist insane. Die haben auch riesige Spenden bekommen, ne, von komplett Verstrahlten. Das ist ja jetzt alles, dahin.
Das ist alles weg,
Das ist beschlagnahmend verworfen. Das heißt, du kriegst das, die Kohle ist weg. Also das ist over. Das ist so gut.
Das ist alles
weg. Oh mein Gott, das ist so gut.
Alles weg.
Das ist richtig, richtig gut.
Spaß beiseite. Das ist natürlich eine der größten, wenn nicht die größte, offen antisemitisch-verschwörungstheoretische Faschotruppe in Deutschland. Ne? Die sind jetzt wahrscheinlich nicht paramilitärisch, also die sind jetzt nicht auf so einem Level einer Atombombendivision. Was das angeht, weil du hast da von dem, was ich so gehört habe, sind die Mitglieder des Königreichs Deutschlands auch irgendwelche. Das sind so Leute, die sich mit einer Russland.
Das sind Leute, die wollen halt. Das sind halt Leute, das sind Leute, die kennen dich und mich, ja, und die kennen auch, dass wir ins Ausland gezogen sind und da so kräftig Steuer sparen und die wollen jetzt auch mal Steuer sparen.
Ja,
die wollen auch Steuern sparen und dafür gehen sie halt in den nächsten gelegenen Punkt und das ist das Königreich im Königreich oder in der BRD GmbH.
Ich glaube, so viele Steuern sparen die Mitglieder gar nicht, weil sie ja sämtlichen Besitz abgeben.
Also jein. Ich bin natürlich Spiegel-TV. Jetzt kommt der Spiegel-TV-Wissen jetzt.
Okay, gut, viel gut.
Das Spiegel-TV, ich habe natürlich so gut wie alle Königreich von Deutschland Dokumentationen, die Spiegel-TV produziert hat, auch gesehen. Ne? Und neben den Tatsachen, dass die unheimlich viel Geld gespendet haben, auch in jüngster Zeit wegen irgendwelchen Schlössern, die sie gekauft haben, wegen irgendwelchen
Gutshöfen.
Besitz, Gutshöfe, ist insane, insane einfach, wirklich insane. Können wir gleich auch nochmal über ein anderes Thema reden, von wegen Spenden und so.
Ja.
Also wegen, da gibt's so eine Frau, die hat in Amerika so eine Spendenkampagne aufgemacht und hat ein Kind die Endbombe genannt und hat auch ein bisschen Spenden bekommen. Aber die hatten auf jeden Fall extrem viele Spenden bekommen und extrem viele Immobilienspenden auch gefühlt. Und deswegen kann ich dir sagen, da sind Leute hingegangen, das war der eigentliche Punkt, Entschuldigung, ich bin verlaufen. Das war der eigentliche Punkt, da sind Leute hingegangen. Ich habe in der Spiegel-TV-Doku gibt es so einen Typen, der hat gesagt, ja, ich bin Elektriker und mich belasten die Steuern so sehr und das Königreich von Deutschland hat gesagt, es gibt keine Steuern. Und das finde ich gut und deswegen bin ich hier, um mich zu informieren. Das ist crazy.
Okay, also hast du auch Leute, die aus steuerlichen Gründen da sind.
Ist insane.
Ja, nee, mag ja sein. Ne? Ist ja,
haben einfach gesagt, und wisst ihr, wie der Steuertricks des Königreich von Deutschland war?
Wir zahlen
das. Ja, wir bezahlen einfach nicht.
Ja. Also das sind die Steuertricks.
Wir akzeptieren das einfach nicht. Wir zahlen das einfach nicht. Und dann, okay, alles klar, und dann irgendwann wirst du gepfändet.
Ja. Ja. Die haben einfach gesagt, nee, machen wir nicht. Wir sind das Königreich Deutschland. Wir berufen uns auf das Deutsche Reich. Und die BRD ist ein Verein und ihr habt ja keine Souveränität. Und das finde ich auch mutig. Also muss ich sagen, ist eine mutige Geschichte gewesen. Ich dachte immer, die Mitglieder des Königreichs Deutschland sind auch die gleichen Leute, die man da mit einer Russlandflagge auf so einer Friedensdemo sieht und sagen, Putin ist unser Freund.
Dachte ich immer. Die Überschneidungen sind groß. Die
Überschneidungen sind auf jeden Fall groß, ja. Ich glaube, du hast ganz viele Leute, die sagen, Putin ist unser Freund. Und die allermeisten sind auch sehr skeptisch gegenüber der Corona-Impfung. Da gibt es auch einige Überschneidungen von dem, was ich gehört habe. Und
sämtlichen medizinischen Eingriffen, ja, die nicht darauf beruhen, 3 Globuli zu nehmen.
Ja, ja. Oder mal vom Herrn Fitzek angefasst zu werden.
Ja. Herr Fitzek, heilen Sie mich bitte.
Herr Fitzek, können Sie mich mit Ihrem Pferdeschwanz berühren? Dann, ich habe da so einen Furunkel.
Und dann, Herr Fitzek, warum machen Sie die Hose auf?
Nicht der Pferdeschwanz, Herr Fitzek.
Nicht der Pferdeschwanz, Herr Fitzek.
Das hat natürlich.
Also ist er jetzt tatsächlich in Haft,
ja, auch?
Das habe ich nicht gelesen,
ja, tatsächlich. Ja. Der war in Haft, ne? Der ist erst vor kurzem wieder raus, glaube ich, aus dem Knast. Und ist aber jetzt dann auch direkt wieder rein. Also,
und das ist wegen dem Verein oder weswegen wohl haben Sie ihn dann geachtet?
Nee, der wurde festgenommen wegen den Bankgeschäften, glaube ich.
Ah, schon.
Ich glaube, die Bankgeschäfte und dann hier halt alles, was dazugehört, ne? Veruntreuung und Widerstand gegen Staatsgewalt und also gegen alles, was man so verurteilt wird, wenn man als König ein eigenständiges Königreich aufbauen möchte. Ne? Das ist der Staat im Staat.
Mein Hot Take ist, wenn in der nächsten, der bleibt ja jetzt wahrscheinlich ein bisschen in Haft.
Ja.
Mal gucken, ob er wieder in Haft ist, wenn die nächste Bundesregierung gewählt wird. Und wenn das schwarz-blau ist, sage ich, die AfD wird ihn versuchen, aus dem Knast rauszuholen.
Die AfD macht einen Trump-Move. Die begnadigen den.
Ja, die begnadigen ihn. Ja.
Wir begnadigen alle 1500 Königreich von Deutschland-Anhänger. Ich glaube, Höcke ist der einzige Mensch in Deutschland, der wirklich in einer staatstragenden Rolle einen Satz sagen könnte wie wir arbeiten eng und gut mit dem Königreich Deutschland zusammen.
Ja.
Mit Peter Fitzek.
Ja. Ja. Und haben ihnen das Autonomiegebiet Bayern zugesprochen.
Es gibt ja nur zwei Parteien, die da gewählt werden. AfD und Freie Sachsen, wenn überhaupt gewählt wird. Das sind so, glaube ich, die einzigen beiden Parteien, die für Peter Fitzek in Frage kommen, wenn das in das parlamentarische System des Schweinestaats BRD zur Wahl aufruft.
Ja, das nächste Thema, also das Königreich von Deutschland wurde verboten, aber du hast es vielleicht mitbekommen, vor einer Woche oder vor 2 Wochen gab es so einen weirden Fall in den Staaten, ja. Da ist eine Frau, also es ist folgendes Szenario, ja.
Ja.
Eine Frau mit einem Kind auf dem Spielplatz bekommt, sitzt anscheinend oder macht da irgendwas, keine Ahnung. Und dann ist da ein behindertes Kind, ein schwarzes behindertes Kind, das wohl sich an Windeltasche irgendwie bedient und einfach eine Windel rausholt oder irgendwas stiehlt, ja, irgendwas rausnimmt. Die Frau sieht das natürlich und geht dann hinterher und rastet voll auf und droppt halt mehrmals rassistische Bezeichnungen als Antwort für das Kind. Einfach so: Du kannst das ja nicht machen, du Scheiß, und dann ballert sie voll rein, ne?
Oh.
Und das Ganze wird gefilmt. Also es ist alles abrufbar, ja. Und die Person, die das filmt, hat gesagt, das können sie doch nicht machen. Sie würden mich auch nicht so nennen. Und sie nennt ihn dann auch so. Also es ist eine sehr emotionale Reaktion, würde ich sagen.
Ja.
Und im Zusammenhang, und das ist ganz interessant, man würde jetzt sagen, okay, ja, was passiert denn da jetzt? Ja, mit diesem Ereignis ist dann Folgendes passiert. Die Frau wurde logischerweise, das sind die Nachrichten behandelt worden.
Ja, bei Fox News.
Die ich weiß nicht, bei welchen Nachrichten, aber es wurde in den Nachrichten behandelt. Das ist ja natürlich auch ein bisschen viraler gegangen. Und die Konsequenz daraus war, dass sie ein bisschen, naja, dass sie halt todesgedoxt wurde. Ne? Also das Tode, also sie wurde halt, alles wurde veröffentlicht, Social Security Number. Die Leute haben sie gekannt und haben halt einfach alles veröffentlicht, was sie finden konnten von ihr. Ja?
Ja.
Und sie hat dann, und das ist jetzt noch gar nicht die Twist, die Twist ist denn, sie hat dann eine Spendenkampagne aufgemacht und hat auf einer christlichen Seite, also es gibt so eine christliche GoFundMe-Seite, ganz nur für Christen, I guess.
Ja.
Aber nicht nur für Christen, du wirst gleich herausfinden, für wen noch. Und sie hat dann gesagt, ich bin jetzt, das ist jetzt alles passiert und ich muss jetzt umziehen, meine Familie ist nicht in Sicherheit und alles unberechtigterweise, obwohl sie ja logisch, also ne, warum hat sie, weil sie halt ein bisschen faschomäßig unterwegs ist. Und jetzt rate mal, wie viel Geld sie bekommen hat.
Okay, jetzt ich habe davon wirklich gar nichts mitbekommen.
Ja.
Aber
schätze einfach mal.
Ich will dir, bevor ich ins Blaue schieße, will ich kurz versuchen zu erklären, wie die Dynamik dahinter ist. Amerika ist ja ein tief gespaltenes Land. Und zwar, wie du selber sehr schön erklärt hast, ich weiß nicht, wann du das erklärt hast, ich glaube gestern oder vorgestern, vorgestern hast du erklärt, dass unsere Gesellschaft eben auf der horizontalen gespalten ist und wir eigentlich auf einer anderen Achse eher so von oben nach unten suchen sollten, wo wir da eine Spaltung hinbekommen. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und an Amerika sieht man, was passiert, wenn die Spaltung vollendet ist. Also da sieht man, was passiert, wenn wir wirklich innerhalb einer Klasse eine so heftig gespaltene Gesellschaft haben, dass die aufeinander schießen, wenn es drauf ankommt. Das heißt, du hast jetzt auf der einen Seite eher so die bürgerlich-Linken, die dann diese Frau sehr verurteilen. Und auf der anderen Seite, und das sind 50% der Gesellschaft, hast du Menschen, die kein Problem damit haben, die N-Bombe zu benutzen und die hinter dieser jungen Frau stehen werden und die dann jeden Dollar, den die irgendwie mobilisieren können, in diese Kampagne stecken. Und deswegen vermute ich, wir sind auf jeden Fall sechsstellig.
Mhm. Ja, maybe.
Ich sage, 450.000 US-Dollar.
Mhm. So wenig.
Leck mich in meinem Arsch auf. Wie viel?
Es sind über 600.000.
Wow. Aber ich war nah dran. Das war okay.
Aber okay. Du hast schon die richtige Dimensionsgröße erreicht. Es ist extrem viel. Es sind über 600.000 gewesen dann am Ende. Auf einer Seite, die halt bewusst für sie christliche Spendensammelkampagnen passieren. Und das besonders Paradoxe ist, die Anbieter dieser Seite mussten die Kommentare bei den Spenden deaktivieren. Kannst du dir vorstellen, wieso? Kannst du dir vielleicht vorstellen, wieso?
Weil die Gegenseite auch gegen jeden vorgegangen ist, der da Geld geschickt hat?
Nee, das nicht.
Okay.
Sondern weil die die Spendenbelege mit nur in einem Kommentar versehen werden konnte. Und diese Kommentare waren, sagen wir mal, nicht so amerikanisch, wie man das vielleicht glauben würde.
Ah, okay, es war so Heil Hitler.
Heil Hitler. Es waren es war ein Kanye West Song
eigentlich.
Also es war ein Kanye West Song, es war übel voll von Nazi-Sprech. Die Leute haben halt der Frau Geld gegeben, weil sie gesagt haben, endlich mal jemand, der die traditionelle amerikanische Kultur
nach dem Motto, they don't understand what I say on Twitter.
Understand what I say on Twitter. Oh Gott, ja, genau. Oh Gott, ja.
Kanye West.
Ja. Alle verlieren ihren Verstand, Karl. Alle verlieren ihren Verstand.
So.
Corona hat die Leute gebrochen, wirklich.
So.
Corona wird einfach als der Moment eingehen, wo die Menschheit kollektiv den Verstand verliert und Kanye West einfach einen Song rausbringt, der Heil Hitler heißt. Einfach wirklich, ist insane. Auf jeden Fall ist das passiert und es ist wirklich crazy. Hast du mitbekommen, dass nächste Thema, ich fliege jetzt durch die Themen hier.
Ey, wir sind ein Wochenpodcast. Wir können die Themen durchrasseln.
Ja, müssen wir. Hast du mitbekommen, dass es passiert ist? Ich habe das Video auf YouTube gesehen. Es ist passiert.
Nee, ich habe es nicht mitbekommen. Ja.
Es ist passiert. Hasanabi wurde von ICE detained.
Okay, das habe ich mitbekommen.
Das hast du mitbekommen. Ja, das ist crazy. Ich habe, dazu muss man Folgendes sagen. Ich habe jetzt kurzer Leak. Ich habe das, glaube ich, schon mal im Stream gesagt, aber ich sag's jetzt hier nochmal. Ich habe vor zwei Wochen eine Placement-Anfrage gekriegt, die von einem Videospielhersteller ist, der mich hätte sein neuestes Videospiel gerne promoten lassen.
Ja.
Oder der mich das gerne spielen lassen würde und dafür auch eine stattliche Summe gezahlt hätte. Das Besondere an diesem Placement war aber, dass es nicht, dass ich eingeflogen werden sollte.
Okay,
also ich sollte in ein Flugzeug steigen und sollte nach Amerika, nach Los Angeles, um genau zu sein, um dort dieses Spiel zu spielen. Und dafür haben sie mir ca. 30.000 Euro angeboten. Und meine Antwort darauf war, erstmal vielen Dank für die Anfrage, aber ich kann das nicht machen, weil wenn ich über die Grenzen Amerikas gehe, dann werde ich verhaftet. Safe call. Und da ist meine Freiheit mir zu lieb, als dass ich mir 30.000 Euro einstecke. Ja. Und genau das, also nicht genau das, aber das ist jetzt wohl Hasanabi zum gewissen Teil passiert. Der ist in Paris gewesen zum Muttertag, ne? Hast du ja mitbekommen. Der ist in Paris gewesen zum Muttertag, hat mit seiner Familie da Zeit verbracht und ist dann zurückgeflogen ein bisschen früher und wurde dann bei der Einreise in Amerika von ICE Migrations Agents herausgezogen und verhört.
Hatte ein sehr, sehr hörbares Interview, nicht wegen Hassan Abi, sondern wegen Jean-Luc Mélenchon, dem dummen Sozen aus Frankreich, der inhaltlich in meinen Augen gut delivered hat. Er hat auch ein Buch geschrieben, das ich mir jetzt aufgrund dieses Interviews dann auch geholt habe, einfach mal zu lesen, was in Frankreich passiert. Ist ja auch ganz interessant. Aber der hat schon angekündigt, in diesem Interview hat er schon gesagt, dass er ja morgen wieder in die Vereinigten Staaten reist und dass er da berechtigterweise Muffe hat, weil ja eben auch amerikanische, US-amerikanische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen an der Grenze kontrolliert werden. Und naja, gut, also dass Hassan Abi dann kontrolliert wird, das sollte jetzt keine... Also die haben den, glaube ich, ein paar Stunden lang komplett auseinandergenommen, wenn es darum geht, ob er die Hamas unterstützt, ob er die Houthi unterstützt, ob er irgendwelche terroristischen Organisationen im Ausland unterstützt. Wie sieht's mit der PKK aus? Was hält er von Syrien? Dann wurde er zu allen realsozialistischen Ländern befragt, also Richtung Venezuela, Richtung Kuba, Richtung Korea, also Nordkorea, China. Der wurde über alles gefragt. Dann wurde befragt, was hält er eigentlich von Donald Trump? Wie sieht's denn da aus? Und
wie oft hat er die Woche schon Heil Trump gesagt?
Ja, so legit nach dem Motto. Und Hassan hat gesagt, dass er das wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob das stimmt, ist natürlich auch immer sehr viel Selbstdarstellung dann, ne? Aber er hat gesagt, er hätte das natürlich irgendwie mit dem Anwalt abwickeln können, aber er wollte selber durchleben, wie das ist. Ne? Und deswegen hat er die gesamte Tortur über sich ergehen lassen und konnte dann da detailliert drüber berichten. Hört sich schon nicht so geil an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also das ist schon, man findet immer weniger Gründe, das eben nicht Faschismus zu nennen, was da passiert.
Also das ist, also ich möchte hier an der Stelle die offizielle Alman Arabica Reisewarnung erneuern und explizit davor warnen, ey, wenn ihr nicht beruflich nach Amerika müsst, ey, dann, ey, macht's nicht, gerade es nicht. So, ihr müsst, ich verpflichte euch jetzt dazu, zu warten, bis die Amtszeit, wenn sie zu Ende geht, von Donald Trump zu Ende geht. Weil wir haben eine sehr gefährliche Mischung, denn Donald Trump hat über seine Wahlkampagne und seine ständigen Propaganda-Reden immer wieder gesagt, wie wichtig ihm die Abschiebung ist. Und das Ding ist, jetzt muss das irgendwie erfüllt werden. Und das Erfüllung ist no matter what. Also no matter what. Die Quoten müssen erfüllt werden. Die Leute werden zur Quote und sobald das passiert, wird halt alles in den Wind gepustet, was irgendwie gesetzlich auszureizen ist. Also was geht und darüber hinaus tatsächlich.
Ja.
Und deswegen ist es sehr gefährlich, nach Amerika einzureisen gerade. Also es ist einfach ultra gefährlich. Don't do this. Und wenn ihr es tun müsst, dann holt euch ein Mobiltelefon, das nicht euer normales Mobiltelefon ist.
Ja.
Holt es euch und ein Burnerphone, weil ihr beruflich dahin müsst. Ich glaube sogar von Regierungsseite werden Burnerphones jetzt schon rausgegeben. Ich bin ein bisschen enttäuscht von der Bundesregierung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir wünschen, dass es da eine Reisewarnung gibt. Also eine offizielle.
Muss ja.
Es gab eine Reiseverschärfung, aber eine Reisewarnung ist wichtig.
Alter, das ist jetzt auch ein historischer Präzedenzfall, weil wir auch hier einfach nicht nur eine Reisewarnung für alle Zuhörer und Zuhörerinnen aussprechen, sondern ich in solidarischer Zurückhaltung an Montana Black herantrete und auch eine spezielle Reisewarnung an ihn ausspreche. Mir wurde zugetragen, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist ja egal, da machen wir es wie Asmongeld. Wenn es stimmt, ist richtig und wenn nicht, dann nicht.
Nicht, dann nicht.
Aber ein paar Leute im Chat haben geschrieben, dass der ja nach Amerika reisen will, um da ein bisschen zu streamen. Und ich habe direkt geschluckt, weil, Iggy, wenn du nach Amerika reist und du über die Grenze kommst, was ich mit deinen Gang-Tätowierungen in erster Linie schon mal zumindest anzweifeln würde, ne? Also ich weiß, dass Monte keine Gang-Tätowierung hat, aber...
Ja, aber er hat Gang-Tätowierung nach der Definition von
Trumps Definition hat er eben Gang-Tätowierung. Und wenn er es über die Grenze schafft und dann von dort überträgt, dann kann es sein, dass der da festgenommen wird und in so einem ICE landet.
Ja, in so einem Detention Center.
In so einer Haftanstalt, weil er auf amerikanischem Boden arbeitet.
Das ist Ja, also ein Urlaub rechtfertigt keine Work Permit automatisch.
Nee, die haben eine Tätowiererin festgenommen. Die haben, daher weiß ich, dass das eben auch weißen Europäern passiert. Da war eine junge Frau.
Das war eine französische.
Oder französische,
oder? Ja, war eine
französische. Ich bin mir nicht sicher.
Ja. Bin mir auch nicht 100% sicher, aber es war auf jeden Fall eine weiße Europäerin. Und die ist nach Amerika gereist und die ist halt Tätowiererin. Ich weiß nicht, ob auf dem Hobby oder auf dem Profi-Level, das spielt ja auch gar keine Rolle.
Jedenfalls hat die dann da irgendwie Freunde oder so tätowiert. Also die hat noch nicht mal irgendwie gewerbliche Dienstleistungen ausgeführt und wurde dann da festgenommen, ne? Oder die haben nur die Tattoo-Maschine gefunden, haben sie deswegen festgenommen? Ich weiß es gar nicht, wie es jetzt genau gewesen ist. Aber auf jeden Fall ist die für eine beachtliche Zeit in so einer Haftanstalt geparkt worden, weil sie auf US-amerikanischem Boden arbeiten wollte oder gearbeitet hat und das der US-Regierung nicht passt. Also nur früher war es, vor 5 Jahren noch hätte ich gesagt, ja, solange du weiß und europäisch bist, ne, und nicht muslimisch, ist alles in Ordnung, kannst du nach Amerika reisen, kannst dir den Spaß mal geben. Aber mittlerweile wird's wirklich, also mittlerweile wäre ich kurz vor einer allgemeinen Reisewarnung. Und jemanden wie dir würde ich, also ich sowieso, ich würde wahrscheinlich erschossen werden, wenn ich da an der Grenze stehe. Aber
die würden nicht auf Sicht erschießen.
Die würden mich auf Sicht wahrscheinlich einfach erschießen. So, und die würden halt googeln und dann würden die mich einfach erschießen. Und bei dir, würde ich auch sagen, dass sie dich erst foltern und dann erschießen.
Ja, true. Glaube ich auch. Und das ist wirklich, also wir reden hier, wir fantasieren hier nichts herbei, ja. Also wir haben Das deutsche Konsulat hat sich jüngst erst darüber beschwert, dass sie keine rechtmäßige, ihnen zustehende Betreuung von Menschen aus Deutschland zum Beispiel in Haft bekommen. Das läuft alles nicht. Die machen da, was sie wollen. Das funktioniert nicht. Letzte Woche oder vor 5 Tagen wurde ein Fabian Schmidt, weißestes Weißbrot, das auf überhaupt geht, und weißestes Weißbrot-Namen, ja, Fabian Schmidt, der in den USA trotz gültiger Green Card lebt, wurde zwei Monate in Abschiebehaft gelassen. Warum? Weil der in seiner Jugendzeit mal eine Ordnungswidrigkeit mit Drogen hatte. Eine Ordnungswidrigkeit. Der hat das war eine Ordnungswidrigkeit. Irgendwie 20 Jahre. Killefit. 20 Jahre vorher. Also ist ganz, ganz
verrückt. Also Killefit, wirklich. Das mit dem wir fantasieren nichts herbei, würde ich nochmal korrigieren. Also ich glaube nicht, dass wir erschossen werden würden. Das
glaube ich schon ein bisschen herbei. Naja, du wirst, also wir werden halt bei der Einreise halt einfach von so einem automatischen System erkannt. Ja. Und das scannt ja, also machen wir uns doch nichts vor, die scannen das gesamte Internet, dann sehen die unsere Fressen bei unseren politischen Debatten so, wissen, dass wir politische Commentaries machen, wissen, auf welcher Plattform wir das machen, und dann werden wir rausgezogen und mehrere Stunden verhört.
Warte mal, ich mache jetzt mal eins, das ich nicht machen sollte, und zwar: Is Decal Dent a Communist? Einfach mal in die AI reinfeuern, diese Frage.
Ja.
Und danach wird sich dann entscheiden, ob ich wahrscheinlich erschossen werde oder nicht.
Mhm. Frag die
künstliche Dinge. He is a communist. He frequently discusses Marxist theory, critics capitalism and advocates for class struggle in his content. His online presence includes collaboration with other leftist figures such as Hassan Piker and stay in participation in discussions about socialism and anti-fascism.
Ach du Scheiße. Okay, da steht mein Name,
Du bist halt allein wegen Kontaktschuld am Arsch, ne?
Oh Gott, Kontaktschuld, ich werde auch direkt hochgenommen. Hochgenommen. Oh mein Gott. Frag mal, ob ich Kommunist bin.
Is the YouTuber Stay a Communist?
Oh nein. Was ist, wenn die KI mich einen Kommunist nennt?
Ja, dann bist du am Arsch, ne? Also ich mach der nach dieser AI-Einschätzung, at Gronk,
is this true? A1 bitte.
A1. Oh, okay. As of now, there is no public indication that Stay, a prominent German YouTuber and Twitch streamer, identifies as a communist. His content primarily focuses on gaming, internet culture and social commentary, often addressing controversial topics and critiquing various aspects of online and societal behavior. While Stay engages in discussions that touch upon political themes, he has not explicitly aligned himself with communist ideology.
Ah, ich bin raus.
Du bist fein raus aus der Nummer.
Ich verwalte dein Vermögen
dann. Nee, nein, mein Freund, weil jetzt fick ich dich auf die Anrad. Is the YouTuber Stay At, nein! At Grog, is this true? A woke leftist.
Oh nein!
Weil das ist,
nein, das kann.
Weil das ist ja ungefähr genauso schlimm, ne? Also das ist jetzt
nicht
der rote Gefahr, aber das erwähnt, weil auch auf einem ähnlich gefährlichen Level, ne?
Oh Gott, nein.
Stay a prominent German leader while he has addressed topics often associated with progressive weapons such as critiquing the inappropriate behavior at public events and discussion platform policies. There are good indication that he identifies as leftist.
Oh mein Gott. Aber ich werde nur gefoltert. Du wirst doch mal.
Wir versuchen sie, den Woken-Mind-Virus aus dem Kopf rauszuprügeln.
Sie versuchen mir den Woken-Mind-Virus in so einem Umerziehungslager aus dem Fleisch zu schneiden. Und ich werde
einfach erschossen. Ja? Also gut, naja, du kannst dann mein Vermögen verwalten.
Ja, ich gebe das einfach an die
ganzen Tierhöfe weiter. Okay, machen wir uns nichts vor, als Kommunist wird das sowieso eingezogen. Das kannst du vergessen.
Ja. Ich bin Nachlassverwalter.
Nachlassverwalter. Und dann kommt so ein großes Exposé raus, dass das kommunistische Staatsvermögen der KPD Deutschland in die Schweiz abgewandert ist. Und man nicht so genau weiß, wo, warum und wohin. Naja, schade. Apropos, Alter, heute machen wir Themensprünge. Apropos Geld, von irgendwo hinwandert und man weiß nicht, warum und vor allem in diesem Fall jetzt nicht mehr, warum nicht. An dieser Stelle ein kurzer solidarischer Aufruf, ein kämpferischer solidarischer Aufruf an die Klassenbrüder und Schwestern des Christopher Street Days. Denen wurden über 200.000 Euro an Spenden gestrichen. Und das ist eine Hausnummer für den CSD.
Von wem gestrichen? Wohin?
Ja, pass auf, erzähl ich dir jetzt. Der Berliner CSD berichtet von einer Finanzierungslücke von rund 200.000 Euro. Und die sind aufgetreten durch den Rückzug internationaler Sponsoren, hauptsächlich von US-amerikanischen Unternehmen. Also US-amerikanische Unternehmen haben anscheinend in den letzten Jahren immer ganz saftige, gute Spendengelder in Richtung des CSDs geschickt, der dann auch in Deutschland stattgefunden hat. Und die wurden jetzt alle zurückgezogen. Und viele spekulieren, dass das nicht aus Die meisten belesenen Leute sagen, naja, der Zeitgeist in Amerika hat sich eben gewandelt und wenn der Zeitgeist sich wandelt, wandelt sich auch der Kapitalfluss, ne? Weil denen ist das scheißegal, wohin das irgendwie fließt. Die unterstützen halt das, womit sie gerade irgendwie gut dastehen können und wenn das halt der CSD nicht mehr ist, weil Trump ein Anti-Walker-Pisser ist, ja, dann wird eben auch der CSD nicht mehr unterstützt, weil die damit nichts mehr erreichen können, ne? Und andere sagen, und das mag dann auch für einige Unternehmen oder Einzelpersonen oder wie auch immer zutreffen, dass die eben Angst vor Repression haben, ne? Dass die, wenn die Gelder an eine schwule Veranstaltung oder eine queere Veranstaltung in Deutschland schicken, dass die dann Angst vor Repression haben, ne? Und deswegen haben sie die Gelder eingestellt. Und das bedeutet, das hat direkte Konsequenzen für die Sichtbarkeit von queeren Menschen in Deutschland. Also die sprechen jetzt schon von, gerade in Köln und Berlin, von einer heftigen Reduzierung des Umfangs. Also dass da eben die Sichtbarkeit und die Reichweite der Botschaften eingeschränkt werden können, dass die Programmpunkte aufgrund dieser fehlenden Gelder, aufgrund der mangelnden Mittel gestrichen und reduziert werden und vor allem, und das wird jetzt richtig dreckig, man halt gänzlich abhängig ist von Community-Spenden. Also man muss ja, um das stattfinden zu lassen, muss man das Geld irgendwie zumindest versuchen, wieder reinzuholen. Und das geht eben.
Und das waren vorher Unternehmen, die das gemacht haben?
Ja, das waren Unternehmen. Das waren Unternehmen. Man weiß aber nicht, welche Unternehmen, ne? Also ich glaube, jetzt lass mich nicht lügen, aber ich glaube, es gibt schon irgendwelche progressiven Vereine, die da jetzt fordern, dass das veröffentlicht wird, welche Unternehmen da ihre Unterstützung und auch in welchem Ausmaß zurückgezogen haben.
Das halte ich für nicht gut.
Ich halte das auch nicht für eine gute Idee. Das für eine gar nicht gute Idee. Aber man ist natürlich jetzt auf Community-Spenden angewiesen, ne? Und dann. Das Motto übrigens des diesjährigen CSDs, nie wieder still. Und das ist auf der einen Seite, unterstreicht das natürlich den Anspruch, dass man sich das nicht gefallen lassen will und trotzdem stattfindet. Und auf der anderen Seite zeigt es einen sehr, sehr beängstigenden und auch für mich sehr erschreckenden Trend, weil du die Unterstützung von queeren Lebensrealitäten überall auf diesem Planeten in der westlichen Welt wird immer geringer. Da hatten queere Menschen eigentlich noch so den größten Backup, ne? So bei über 50% der Staaten hier auf diesem Planeten oder Gesellschaften aus diesem Leben müssen sich queere Menschen immer noch gänzlich verstecken. Das war in westlichen Nationen zumindest auf dem Weg, dass man stattfinden durfte. wenn auch nicht mit vollständig gleichen Rechten, aber man konnte zumindest stattfinden. Und wenn man sich so aus diesem politischen Wettkampf rausgehalten hat, in vielen Fällen ein halbwegs normales Leben führen. Was jetzt kein Endziel ist, aber du weißt hoffentlich, worauf ich hinaus will. Und das ist jetzt in direkter Gefahr. Denn diese CSDs sind Veranstaltungen, die historisch gesehen ohnehin von rechten Gruppen angegriffen werden. Wir hatten erst vor ein paar Wochen den CSD in Magdeburg, der abgebrochen werden musste, weil die Polizei die Sicherheit des Zuges nicht mehr...
Schönebeck hieß es, glaube ich, in den Nachrichten oder so.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, in Nähe Magdeburg. Und da musste der CSD-Zug abgebrochen werden, weil die Polizei die Sicherheit des Zuges nicht mehr garantieren konnte, also zu wenig Leute. Und sämtliche rechtsnationalen, rassistischen, queer- und menschenfeindlichen Truppen aus Deutschland, diese ganzen Revolten, die da aus dem Boden geschossen sind, die gehen gegen den CSD vor. Und jetzt kann man eins und eins zusammenzählen. Ne? Rechte Gruppierungen werden immer vielfältiger und kriegen immer mehr Anspruch, ne? Und immer mehr Zulauf. Es gibt mittlerweile über 100 kleine rechte Gruppen, die so unter diesem Heimat- und junge Nationalisten-Banner laufen. Ne? Also das ist wirklich schon eine ganze Menge, was da existiert. Die haben alle was gegen queere Lebensrealitäten. Und die wollen alle irgendwie gegen den CSD protestieren. Und jetzt werden dem CSD aus Amerika die Gelder gestrichen, weil die US-Konzerne sich zurückziehen. Und diese Züge werden kleiner. Und wenn die kleiner werden, dann sind die auch leichter anzugreifen. Also für uns Linke heißt das, dass wir uns jetzt solidarisch an die Seite unserer queeren Klassenbrüder und Geschwister stellen müssen und dafür ein bisschen Aufmerksamkeit sorgen müssen, dass wir die Sichtbarkeit irgendwie mittragen. Denn die wird derzeit aktiv angegriffen.
Das ist crazy. Also da formulierst du was richtig Interessantes, nämlich die Tatsache, dass der Amtsantritt von Donald Trump und alles, was so zeitgeisttechnisch davor passiert ist, eine extreme Wendung in der Marketing, und so kann man das halt einfach sagen, eine extreme Wendung in der Marketingstrategie von Unternehmen geführt hat. Und nicht nur amerikanischen, sondern ich würde sagen jetzt so westlichen Unternehmen, ja, und das war ja auch immer der Vorwurf, jetzt einfach den Vorwurf belegen, den man hatte. Die haben Pinkwashing betrieben.
Ja, Rainbow Capitalism ist das, ja.
Die haben das einfach als Marketinginstrument begriffen und haben das ausschließlich so genutzt. Das war ein Lippenbekenntnis. Das ist nicht, hat nicht zu irgendwelchen tatsächlichen Umdenken geführt. Das war einfach nur, um Produkte zu verkaufen, ja. Weil man mit Pride-Flaggen in der Zeit von 2021 bis 2024 halt einfach mehr Umsatz machen konnte. Und das hat überhaupt keine Bedeutung gehabt. Ist absolut bedeutungslos gewesen. Da hat niemand zugestanden und also niemand von den genannten und dann Feierabend. Jetzt sieht man das halt einfach, ne? Und da sind riesige Konzerne dabei. Ich meine, alleine Meta, ja, die komplett nach dem Donald Trump Amtstritt einfach komplett die Terms of Service umgeschrieben haben, wo man jetzt einfach den Holocaust leugnen kann auf Facebook und das als Meinungsäußerung abgetan wird. Also wirklich vollkommen wahnsinnig.
Ja. Aber also eine materialistische Weisheit, die man damit auf den Weg geben kann, ist, dass eben der Kapitalismus so etwas wie Moral nicht kennt. Also viele sagen ja, der Kapitalismus, der ist hochgradig amoralisch und der ist böse. Und das stimmt nicht. Also der Kapitalismus, der ist nicht per se gut und nicht per se böse. Zumindest
der kennt einfach das nicht. Der wertet das gar nicht
genau, so. Genau, zumindest nicht auf dieser auf dieser Bauchmoralebene. Also dem Kapitalismus ist es scheißegal, ob der ein T-Shirt mit Regenbogenflagge verkauft, ob er eins mit einer durchgestrichenen Regenbogenflagge verkauft. So, das ist
korrekt.
Das ist halt für den wirtschaftlichen, ökonomischen Prozess genau das Gleiche. Am Ende des Tages geht es um eine Zielgruppe, die bedient wird. Und die letzten Jahre hat man es gibt Wirtschaftsseminare, wo queere Personen als eine der lukrativsten Zielgruppen angesehen werden. Und das sind sogenannte Dinks. Weißt du, hast du Dink schon mal gehört?
Nee, tatsächlich nicht.
Das heißt Double Income No Kids. D-I-N-K, Dinks. Double Income No Kids. Und queere Menschen sind oftmals Dinks, ne? Double Income No Kids. Und deswegen gibt es Werbung, die dann eben auf eine sehr konsumfreudige, sehr, sehr auch weiße und wohlhabende queere Mittelschicht gerichtet wird. Man verkauft also quasi die Identität als konsumierbare Ästhetik. Und das wird jetzt derzeit wieder komplett zurückgefahren, ne? Weil es die Unternehmen am Ende des Tages nicht juckt, So, die queere Selbstbestimmung, die Sichtbarkeit, der ein Großteil des mainstreamfähigen queeren Aktivismus, wenn nicht sogar der gesamte, ist entpolitisiert. Da geht es gar nicht mehr um Politik, da geht es gar nicht mehr um Veränderung, da geht es um eine individualistische Sichtbarkeit und eben die Vereinnahmung von Konzernen. Also wir hatten Rheinmetall auf dem deutschen CSD. Das ist...
Hatten wir?
Na klar.
Also wir hatten, also das ist ja geil, ne? Panzer für die gleichgeschlechtliche Liebe, sag ich, wie es ist, Alter.
Ja. Ja.
So ein schöner Regenbogen.
Mercedes-Benz, glaube ich, die Polizei auch. Rheinmetall hatte eine Beteiligung. Das ist ziemlich verrückt.
Ja, es sind halt Marketingstrategien, die ich eben gerade gesagt habe. Ja, es geht darum, Produkte zu verkaufen, so wie du das eben gerade auch, dem Kapitalismus ist das egal, es geht darum, Produkte zu verkaufen. Auch wenn ich von Dings jetzt noch nicht gehört habe, ist das, spricht das Bände, ja. Also spricht wirklich Bände.
Ja, ja. Das, du hast auf der einen Seite, also wenn wir über die Entstehung vom Christopher Street Day sprechen, wenn wir über die Erkämpfung von queeren Rechten in diesem System sprechen, dann sprechen wir auch immer von einem Kampf gegen Diskriminierung, gegen ungerechte Polizeigewalt. Und das ist mit den Jahren alles verwaschen worden. So, wir haben Polizeiwägen auf dem CSD, die da mitmarschieren. Es ist eben ein Avatar, das man sich als Konzern geben kann. Ne? Mindestens einmal im Jahr gibt es ein Regenbogen-Logo im Pride-Monat. Ne? Der ist im Juni, der kommt ja auch bald wieder. Mal gucken, wie das dieses Jahr aussehen wird. Spoiler, nicht mehr so vielfältig
nicht mehr wie so im viel. Letzten Jahr. Ja. Ja, der Pride-Month wird deutlich kleiner werden.
Das wird sehr viel kleiner werden. Ich meine, wir hatten jetzt schon, also vor 2 Jahren hat Twitch, glaube ich, im Pride-Month sehr, sehr viel gemacht. Also die gesamte Startseite war in Regenbogenflaggen. Es gab Features von queeren Content-Kreatoren auf der Startseite über den gesamten Pride-Month hinweg. Es gab Themenveranstaltungen von Twitch selber, die versucht haben, Aufklärung zu gewährleisten. Und man hat vornehmlich mit Betroffenen gearbeitet, was ich super finde. Ne? Also, ob ich da jetzt selber in erster Linie queeren Aktivismus betreibe oder nicht, soll jetzt hier erstmal gar keine Rolle spielen. Ich begreife das als wichtigen Teil der Befreiung aller Menschen auf diesem Planeten. Ne? Queerrechte sind Menschenrechte und deswegen begrüßt man sowas natürlich. Und das war im letzten Jahr schon nicht mehr so. Im letzten Jahr ist das schon stark zurückgefahren, wenn du dich erinnerst. Und dieses Jahr, ey, wir können froh sein, wenn das überhaupt irgendwie stattfindet. Wenn da überhaupt irgendwas passiert.
Naja, stattfinden wird es, aber es wird, ich schätze auch, es wird extrem viel kleiner sein. Also es, in einem Ausmaß, das jetzt noch nicht ganz klar ist, aber es wird deutlich, deutlich, deutlich kleiner sein.
Ja. Die Wirtschaftswoche sagt, dass der CSD nur so lange unterstützt worden ist, wie man eben keine politischen Konsequenzen im Kerngeschäft erwarten musste. Ich würde so noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wenn eine positive Konsequenz im Kerngeschäft erhofft werden konnte, ne, dann wurde da kalkuliert die Imagepolitik aufgefrischt. Und da das jetzt nicht mehr ist, gerade in Amerika, ist die Vereinnahmung vorbei. Ne? Die werden fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel.
Ja. She's Batman, Alter.
Feels fucking bad, ne? Aber mal gucken, was man da machen kann. Also wir beobachten das Ganze weiter. Natürlich an der Stelle wirklich eine sehr. Es lässt einen sehr zweifeln an allem, was passiert. Ich habe zwei Sachen. Ich habe mir diesmal tatsächlich Sachen rausgeschrieben,
Ich habe sehr viele Themen reingebracht. Jetzt machen wir deine zwei Sachen.
Ja, ich habe zwei Sachen. Und zwar habe ich zum ersten eine politische Analyse von Lars Klingbeil. Und du weißt ja, ich bin ein riesiger Fan von Lars Kriegsgeil. Lars Klingbeil ist ein großer Mann, ein großer Sozialdemokrat. Ich würde sagen, er ist auf einem Level mit großen Sozialdemokraten wie Gerhard Schröder.
Gasgert. Oh.
Er hat Folgendes gesagt. Meine Antwort auf die 16,4% ist nicht, dass die SPD noch polarisierter, noch radikaler wird und noch weiter nach links rückt. Wir müssen Politik machen für die Menschen,
die
sich als Mitte begreifen.
Doch. Das hat er nicht gesagt.
Zitat Ende. Zitat Ende.
Das hat er nicht gesagt.
Doch, Zitat Ende.
Will er mich verarschen? Weiß er, welche Leute er meint, wenn er sagt, die Leute, die sich als Mitte begreifen? What? No way. No way.
Also, ich möchte...
Eine Antwort auf die 16% ist nicht, dass die SPD noch polarisierter, noch radikaler wird und noch weiter nach links... Welches noch weiter nach links?
Das Bruder, das ist eine gute Frage.
What? Was noch weiter nach links? Oh mein Gott, Alter. Are you fucking kidding me? Lars Klingbeil, hast du nicht mehr alle Latten am Zaun? Wie kann man denn so taub auf die Reaktion aus der... Alter, hast du das nicht mitbekommen? Ey, ist er besoffen oder was? Ist er besoffen? Er hat doch, von wann ist denn das Zitat? Kannst du mir das mal sagen?
Vor ein paar Tagen? Gestern?
Okay. Hat er nicht gemerkt, dass die SPD hatte doch eine Umfrage zum Koalitionsvertrag und diese neue Mitte hat dazu geführt, dass eigentlich nur die Hälfte der Mitglieder abgestimmt haben. Also, wenn alle Mitglieder abgestimmt hätten und das sich in einem anderen Verhältnis dargestellt hätte und man eine Nichtstimme als eine Nein-Stimme gewertet hätte, dann hätte die SPD nicht zugestimmt. Lass, bist du besoffen? Was redest du da?
Hier aus der Süddeutschen, vor drei Tagen war das. Hier aus der Süddeutschen, hier ist nochmal was von der FAZ. Also der ist,
Alter, die Jusos haben gesagt, ihr könnt sowas nicht machen. Die neuen, die... What? Bist du... What? Lars, was redest du?
Wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Parteigeschichte der SPD.
Oh mein Gott, Alter.
Die SPD ist ja eine klassische Arbeiterpartei, ne? Die geben sich ja auch ganz gerne, zumindest im Wahlkampf, immer noch diesen Stempel.
Ja.
Es gibt einen einschneidenden Moment. Also es gibt mehrere Momente, die einschneidend gewesen sind, wenn wir so auf dieser parteipolitischen Ebene bleiben wollen. Aber es gibt einen tatsächlich sehr einschneidenden Moment. Und der ist verbunden mit dem wunderschönen Wort Agenda 2010. Ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt, aber Agenda 2010 war der
Anfang vom Ende von der SPD
eigentlich. Nicht nur von der SPD, sondern von Deutschland. Also es war einfach Einzug von blankem Neoliberalismus und ab da ging es nur noch bergab, ne? Also viele wissen gar nicht, was das für Konsequenzen hat. Ich nenne mal hier einfach so ein paar Sachen aus dem Kopf heraus, die mir einfallen. Hartz IV. Vor Agenda 2010 gab es sowas wie Sanktionen und Einschränkungen und Maßnahmen und Fördern und Fordern und so ein Krempel gab es gar nicht. Also Agenda 2010 wird, glaube ich, einschlägig von allen Sozialpolitikern und Politikerinnen und von Leuten, die sich damit beschäftigen, als der massivste Einschnitt in das Sozialleistungssegment überhaupt bezeichnet. Von der SPD. Ja. Ne? Also wir sprechen immer noch von der SPD. Arbeiterpartei. Die Reformen von Agenda 2010 sorgten für eine historische Ausweitung des Niedriglohnsektors. Deutschland hat den größten Niedriglohnsektor in Europa, bis heute, glaube ich. Und das ist alles bedingt durch Agenda 2010. Leiharbeit wurde erleichtert und überhaupt erst ermöglicht. Die Lösung von Tarifbindungen wurde überhaupt erst möglich gemacht. Wir sind von der Tarifbindung irgendwie von über 70% aller lohnarbeitenden Menschen auf weit unter 30 zurückgegangen. Das ist absolut absurd. Minijobs wurden legalisiert und überhaupt erst ermöglicht. All dieser Schweinskram, der wirklich armen Menschen in Deutschland nur in die Eier getreten hat, das ist alles auf Agenda 2010 zurückzuführen. Das sind direkte Konsequenzen, die dort beschlossen, bestimmt und dann etabliert worden sind. Von der SPD. Weil man hat damals gesagt, Arbeit um jeden Preis. Und das eben zu Lasten der Menschenwürde.
Ja.
Das ist
ja
so und dann und
das ist insane, ja.
Und dann gibt's halt diesen Einschnitt, das sagen ganz, ganz viele alte SPDler, die sagen, ey, wenn ich in den 80ern als SPD-Politiker in Betrieb bin, haben sie mich Genosse genannt. Jetzt nennen sie mich Politiker. Und das ist alles SPD, zwar Agenda 2010. Also, Herr Klingbeil, wenn du dich wirklich ernsthaft dahinstellst und sagst, dass deine Antwort auf dieses historisch schlechte Wahlergebnis ist, dass du den Kurs, der dich überhaupt erst dahin gebracht hat, jetzt weiter radikalisiert in die Mitte treiben willst, dann musst du dich selber fragen, ob du noch alle Backen am Zaun hast. Wirklich.
Ja, das wird, also das mit dieser Strategie wird das nächste Ergebnis schlechter als das.
Ey, mit dieser Strategie haben wir halt beim nächsten Mal
eine größere Linkspartei als die SPD.
Ist gut möglich. Du hast zumindest drei bürgerlich-linke Parteien, die alle so auf einer Ebene sein werden. Grüne, SPD und Linke, die werden sich nicht mehr großartig viel unterscheiden, ne?
Ja, doch, das glaube ich schon. Also ich glaube, dass da schon was gibt. Aber also Grün und SPD bin ich dabei. Ich glaube, die Linke doch schon irgendwie, ne? Da wird auch viel vorteilbehaftete Sachen kleben bleiben, dass automatisch halt irgendwie ein bisschen Diskrepanz oder ein bisschen Unterschiede herrschen werden.
Ja.
Aber die SPD und die Grünen wahrscheinlich nicht mehr groß, ja, nicht mehr groß. Also ich hoffe natürlich, dass es schon so ist, weil das ist eine katastrophale Idee. Also in mehr für Leute, die sich als die Mitte begreifen machen, heißt, Alter, Bruder, mehr, also, hä? Bruder, was?
Ich glaube, die haben gar kein zuordbares Bild mehr. Ne?
Also ist ja vollkommen wahnsinnig, Mann.
Die SPD wird von vielen einfach nur als CDU 2.0 wahrgenommen. So, ich bin 36 Jahre alt und ich habe so aktiv politisch wahrgenommen, habe ich so das Ende von der Schröder-Ära, das habe ich mitbekommen. Und ab dann hatte ich ja wirklich nur GroKo quasi, mit ich glaube, einer Unterbrechung, wo FDP mit regiert hat. Aber ansonsten war es halt nur GroKo. Und alles, was man da so wirklich aktiv politisch mitbekommen hat, ist, dass die CDU irgendwas wollte und die SPD dann am Anfang noch unter Protest, aber dann später einfach nur so Ja gesagt hat. Und mittlerweile spielt die SPD ja gar keine Rolle mehr. Ne? Also mittlerweile ist ja die Koalitionsverhandlungen, die da gelaufen sind, die... Also, ich meine, da hätte man auch die CDU alleine regieren lassen können, bei aller Liebe, aber da ist ja überhaupt da ist ja nichts der SPD mit drin und die SPD ist auch nicht mit irgendeinem für mich als interessierten Politikbeobachter erkennbaren Wahlkampf da reingegangen. Die haben kein Profil. Das ist ein rückgratloser Haufen von Berufspolitikern, die sich an ihre Ämter klammern. So, da wird noch nicht mal mehr so getan, als hätte man irgendeinen Anspruch an sich selbst oder an die eigene Partei.
Ja, es ist, also keiner, also wenn das so bleibt, also wenn diese Strategie die Strategie ist, unter Klingbeil, na dann Prostmahlzeit, also dann kannst du da noch zumachen.
Ich hätte es nicht gedacht, das jemals zu sagen, aber verglichen mit dem aktuellen SPD-Aufgebot hatte Olaf Scholz Rückgrat.
Ja, das ist weird.
Das ist weird.
Also es ist wirklich weird. Ich hoffe, Bärbel Bass kann da irgendwas reißen. Ich schätze sie vielleicht noch als jemanden ein, der in eine Richtung steuern kann, in der das vielleicht nicht so ist. Na, ich weiß jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht. Muss man jetzt einfach abwarten.
Ja, crazy. Und dabei hat halt auch eine SPD. So, also eine starke SPD, die sich wirklich auf ihre alten Werte berufen würde, hätte zumindest in der Agitation von Klassenbewusstsein einen verwertbaren Nutzen, so wenn die sich instrumentalisieren lassen wollen würden, wenn die sagen würden, ey, wir sind tatsächlich die SPD, wir sind das, was wir schon immer sind, die Partei der Arbeiter, so wir sind für die Stärkung von Gewerkschaften, wir wollen den Lohnsektor angreifen, wir wollen Lohnungleichheiten bekämpfen, wir wollen das Rentenniveau stärken, wir wollen Sozialleistungen stärken, weißt du, wenn du in den Bereich einfach nur reinschlagen würdest, ne, dann hätte das einen größeren Nutzen als eine SPD hat, die da hingeht und sagt, naja, wenn es halt drauf ankommt, regieren wir mit der CDU und lassen uns alles gefallen. Und übrigens, lululu, wir gehen jetzt noch weiter in die Mitte und verlieren noch weiter Profil und Charakter. Wenn überhaupt das wenige, das noch da ist. Mit den Jusos kann ich ja zumindest noch ein Stück weit was anfangen. Ne? Bei den Jusos hast du Leute dabei, die einen stabilen Eindruck machen. Da frage ich mich eigentlich immer, was machst du bei den Jusos? Ne? Das ist so immer meine Kernfrage, die ich so impulsiv in mir habe, wenn ich irgendeinen von den Jusos sprechen höre. Also Jusos heißt ja, dass man dann irgendwann in die SPD übergeht. Ne? Und dann, also.
Ja, ich weiß nicht, ob die SPD, wahrscheinlich hat sich die SPD einfach so ein politisches Mahlwerk zusammengebaut, dass die Jusos in ihren stabilen Punkten zerdrückt und dann kommt am Ende so ein Gerhard Schröder raus, ja, oder so ein Olaf Scholz. So, das waren alles stabile Jusos, aber die sind dann von der politischen Realität in einen zerdrückt worden, ja. Also ich weiß nicht, ob der Apparat das der SPD macht oder der politische Apparat allgemein, aber das ist immer wieder zu beobachten, ja. Das ist crazy. Schade.
Ich habe noch eine Sache, die wir auch noch in Richtung Parteipolitik abarbeiten. Und zwar, was hältst du davon? Das ist einfach nur persönliches Interesse. Was hältst du davon, dass man derzeit diskutiert, ob man das, wie hieß das nochmal, diesen Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU mit den Linken auflöst? Was ist dein Impuls? Wie ist deine Reaction?
Meine Reaktion ist, der Unvereinbarkeitsbeschluss hätte niemals existieren sollen, ja, an der Stelle. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, unbedingt muss man den wieder aufarbeiten, weil man damit jetzt offiziell nach dem Gutachten des Verfassungsschutzes eine demokratische Partei mit einer rechtsextremen Partei gleichsetzt. Und das ist nun, also das war vorher schon so, aber jetzt haben sie es halt schwarz auf weiß, so. Mhm. Ja. Und deswegen muss das unbedingt umgekehrt werden. Ich weiß, dass Spahn da jetzt auch schon wieder gesagt hat, nee, machen wir nicht. Aber Spahn ist ja auch ein kompletter Versager. Deswegen wundert mich das jetzt auch nicht. Nichtsdestotrotz würde ich das persönlich begrüßen, weil jetzt, ne, es gibt kein Verfassungsschutzgutachten, dass die Linke, die Partei Die Linke, als linksextreme Bewegung definiert und sie in irgendeiner Form auch nur ein bisschen in die ähnliche Gefahrenbereiche reinstuft, die von der rechtsextremen AfD ausgehen. Es ist nicht so, das ist faktisch nicht so. Und da gibt's jetzt auch halt schwarz auf weiß ein extra Gutachten für. Und das jetzt noch weiter zu machen, würde mich jetzt nicht überraschen, tatsächlich, würde nicht überraschen, aber es ist halt dann wieder nur schade. Ne? Ja. Also ich persönlich, das muss aufhören. Unbedingt.
Ja, für mich.
Unbedingt.
Für mich persönlich ein Schluss, den wir daraus ziehen müssen, auch in linken Kreisen, ist, dass wir von dem Begriff rechtsextrem und linksextrem weg müssen. Wenn du dich mit der Begriffsentstehung beschäftigst, dann stellt man eigentlich sehr offensichtlich fest, dass der nur geschaffen worden ist, um Linke zu kriminalisieren. So, es ist eigentlich so, dass vor diesen Begriffen rechts- und linksextrem immer ziemlich konkret benannt worden ist, was man scheiße findet. Also, wenn du so einen Björn Höcke zum Beispiel gesehen hast, ne, dann hättest du den nicht Rechtsextremist genannt, sondern ein Fascho. Ne? Der ist ein rassistischer, menschenfeindlicher Faschist. So, das benennt relativ klar, was der Typ in der Birne hat. Wenn du den Rechtsextremisten nennst, dann ermöglichst du einer sehr ungebildeten bürgerlichen Mitte, also dem verdrossenen Großteil unserer Gesellschaft, dass er so einen Höcke als Rechtsextremist gleichsetzt mit einem Linksextremisten. Ne, das ist dieses Extremismus-Gelaber.
Ne?
So, ja, ich bin gegen jeden Extremismus. Dabei wird es halt relativ klar, dass die nicht miteinander zu vergleichen sind, wenn du die Kinder beim Namen nennst. Ne? Und dieser Unvereinbarkeitsbeschluss ist halt so, dass fleischgewordene Hufeisen. Ja. Du stellst dich dahin und sagst als CDU, ey, wir sind gegen Extremismus und deswegen arbeiten wir nicht mit der AfD und der Linkspartei zusammen. Ich persönlich würde mir Folgendes wünschen. Und jetzt, ich weiß, das hört sich verrückt an. aber ich bin es mir trotzdem schuldig, dass ich sage. Ich würde mir wünschen, dass man, weil es ist ja jetzt schon zu spät, ne? Das ist ja jetzt schon in der Öffentlichkeit, die Leute wissen, dass darüber diskutiert wird. Und was ich davon halte, spielt jetzt keine Rolle mehr, weil es ist ja so. Ich würde mir wünschen, dass man innerhalb der PDL dafür sorgt, dass dieser Unvereinbarkeitsbeschluss gestrichen wird, dass sich jemand aus der CDU in die Öffentlichkeit stellt und sagt, wir streichen den Unvereinbarkeitsbeschluss und öffnen die Tore und Türe für zukünftige Zusammenarbeiten mit der PDL. Und dass dann eine Stunde später die PDL eine Pressekonferenz gibt und einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der CDU beschließt. Das ist mein Wunsch.
Okay.
Und ich kann den auch herleiten. Ich glaube tief, dass einer der Hauptgründe, warum die AfD so unglaublich erfolgreich ist, ihre Oppositionshaltung ist. Die ganz, ganz viele, gerade armutsbetroffene Menschen, gerade in Ostdeutschland, strukturell benachteiligte Menschen, suchen einen Weg gegen das, was da passiert. Die sind relativ unwissend und sagen, ich will einfach nur dagegen sein. Und deswegen wählen die eine Partei, die dagegen ist und die als dagegen geframed wird. Die ganzen etablierten Parteien sagen, mit der AfD arbeiten wir nicht zusammen. Beim Bürger kommt an, aha, die wollen nicht mit der AfD zusammenarbeiten, weil die AfD sagt, wie es ist und weil die was verändern will, weil die dagegen sind. Dass die AfD natürlich von allen Parteien relativ wenig dagegen ist, sondern wenn man einen Strich unter deren Politik zieht, machen und wollen und fordern die das Gleiche, das auch CDU und AfD fordern.
Weiter wie bisher, genau.
Es ist sogar noch schlimmer, also die würden ja die Ungleichheiten noch verschlimmern, wenn man sich die Programme anschaut. Die einzige Partei, die ökonomisch noch menschenfeindlicher ist als die AfD, ist die FDP. Aber sie kriegen halt diesen Oppositionsstempel, weil sie sich selbst als Opposition darstellen und weil sie auch von Medien als Opposition dargestellt werden. Und deswegen kommen die Leute und sagen, ey, AfD, was könnte es sein? Du weißt ja, ich habe ja nichts dagegen, wenn man AfD-Wähler Rechtsextremisten nennt, ne, oder Faschisten nennt oder so, ne. Also ich bin ja riesiger Fan davon, wenn du mit Schaum vor Mut in die Kamera guckst und sagst, ey, für mich ist jeder AfD-Wähler ein Fascho, ne. So, ich bin der Letzte, der auf diesem Hügel sterben würde. Aber ich denke, dass das, wenn auch populistisch wertvoll, ne, um diesen Kampf gegen Rechts in den Vordergrund zu rücken, inhaltlich nicht wirklich stimmt. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen, die AfD wählen, haben kein geschlossenes, rassistisches Menschenbild oder Weltbild, so. Und Faschisten sind das schon mal gar nicht alle. Ne, die sind halt einfach nur sackdämlich und denken, dass die AfD tatsächlich irgendwas verändern würde, weil die Angst vorm Lesen haben. Oder Angst vorm Fernsehen gucken oder was auch immer die haben Angst vor allem. Und deswegen wählen die AfD. Ne, so aus so einer intrinsisch zumindest leicht xenophoben, aber dann auch sehr unwissenden Protesthaltung heraus. Und diese Rolle, um da irgendwie einen Gegenpol zu bilden, bräuchte man eine PDL, die sich eben auch als Opposition sieht, ne? Die das Ganze von der anderen Seite angeht. Die sagt, hey, wir sind eine Opposition, wir sind gegen diesen Schweinskram, der da gemacht wird. Und wir stellen uns gegen die Handlung der Regierung. Wir halten das, was dort passiert, nicht für gut, aus diesen und jenen Gründen. Und wir wollen und würden es anders machen, und zwar auf diese oder jene Art und Weise. Deswegen würde ich mir wünschen, dass man das jetzt nutzt, dass man diesen Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU auflösen lässt von Seiten der CDU und dann eine Stunde später selber einen veranlasst. Ein Unvereinbarkeitsbeschluss mit euch allen.
Das nenne ich auf jeden Fall meine Promostrategie, würde ich sagen, ne? Das ist auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob sowas nachhaltige Politik zu ermöglicht, ja, in diesem Zusammenhang.
Wie willst du denn als PDL nachhaltige Politik mit der CDU machen? Also selbst wenn wir...
Ja, es geht ja gar nicht um die nachhaltige Politik, es geht ja der Unvereinbarkeitsbeschluss ist ja diese absurde Idee, ja nicht mal mit den Leuten zu reden. So, und ich glaube nicht, dass das im Parlament geht. So, das Ding ist, das kannst du ja auch nicht, wenn du das jetzt, du sagst ja, das ist ja etwas, das die AfD groß gemacht hat, aber die AfD will ja nicht mit den Leuten reden, die will unbedingt mit den Leuten reden. Die will unbedingt, dass man mit diesen Mainstream-Parteien spricht, damit sie halt in die Mitte der Normalisierung reingeballert werden. Und ich weiß nicht, ob man mit einer, also ich glaube nicht, dass das förderlich ist, weil ich glaube nicht, dass man als einzelne Partei in so einer zersplitterten Realität noch genug Einfluss hat, um Dinge überhaupt zu machen oder durchzudrücken oder zu sagen oder irgendwie zu bewegen. Weißt du, du musst das immer im Konsens mit der anderen politischen Seite machen, ja. Und deswegen weiß ich jetzt nicht. Also das ist eine lustige Promokampagne sicherlich, ja. Aber es würde wahrscheinlich überhaupt nichts bringen. Also es würde die Partei nicht so groß machen, und das müsste ja passieren, es würde die Partei nicht so groß machen, dass sie groß genug wäre, um Dinge einfach allein zu beschließen. Das würde einfach nicht passieren.
Ja.
Das ist das Problem. Wenn du kein Thema mehr hast, würde ich an dieser Stelle einfach einen Strichi-Michi machen.
Ich würde einen Strichi-Michi machen, aber ich würde mich bei einer aktuellen politischen Forderung, also der politischen Forderung dieser Podcast-Episode, ganz gerne nochmal zum Abschluss verleiten lassen. Und zwar fordert Ayman Arabica offiziell, ich spreche jetzt einfach auch für dich, ne, das ist mir auch scheißegal. Wir fordern offiziell Hausaufgaben abzuschaffen.
Hausaufgaben verbieten.
Genau. Hausaufgaben sind eine Klassenfrage.
Hausaufgaben verbieten. Hausaufgaben müssen verboten, so heißt die Folge auch. Hausaufgaben offiziell verbieten. Ne? Für jeden. Ja. Hausaufgaben verbieten. So heißt die Folge.
Heute haben wir zum seit langem mal wieder den Stempel eines wochenaktuellen Politik-Podcasts verdient.
Ja, man nicht nur über irgendwelche Scheiße gesprochen. Und Wrestling.
Und Wrestling, ja. Ich hab Raw noch nicht geguckt, ansonsten hätte ich wahrscheinlich auch eh wieder irgendwas zu Wrestling gesagt.
Ich hab gar keine Ahnung, was passiert
ist.
Ich hab gesehen, wie R-Truth von Cena durch den Tisch gejagt wurde, weil er einfach die Fresse halt nicht halten konnte.
R-Truth Ron ist goated.
Ja, Ron hat wieder eine dumme Scheiße geredet. Aber gut, vielen Dank für deine Zeit, Karl. Vielen Dank für eure Zeit da draußen.
Vielen Dank dir.
Und wir hören uns nächste Woche. Bleibt bis dahin stabil und hauen Sie rein. Tschüssikowski. Ciao.